Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Ästhetik-Podcast, dein Podcast für die Reise zum Urgefühl des Seins. Mein Name ist Achim Ludwig und ich freue mich riesig, dass wir hier in den kommenden Folgen gemeinsam dieses spannende Thema Ästhetik immer mehr erfahren und entdecken. Und so auf diese Weise das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo, heute freue ich mich sehr, mit dir dieses Gespräch, diese Unterhaltung mit Thomas Hamacher zu teilen. Sie hat sich auch wieder sehr spontan ergeben. Und ich mache diese, das sind ja keine Interviews eigentlich, sind ja mehr Unterhaltungen. Und wir haben so, wir treffen uns 10 Minuten, bevor die Aufnahme startet, unterhalten uns ganz grob, worum, was ist heute der Tag, was hat uns bewegt. Und wir wissen dann immer beide, der Gesprächspartner und ich, dass es ja eigentlich um dieses Kernthema Ästhetik geht, um dieses Urgefühl wieder zu erlangen. Und da hat sich in diesem Gespräch hier eine super, super Sache herauskristallisiert. Und deswegen habe ich es auch, ist der Titel auch Empathie. Und ja, es war sehr beeindruckend, was dann immer in solchen Zeiten geschieht mit einem. Man selber lernt gegenseitig voneinander und man kommt teilweise auch während des Gesprächs auf Erkenntnisse, dass für beide Leute, also für beide Menschen, die sich da miteinander reden, auch manchmal sehr bedeutend sind, wie in diesem Gespräch oder wie eigentlich allen Gesprächen, die ich bisher hier geführt habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, genieße einfach mal unsere Unterhaltung. Und jetzt geht's los. Ja, und schon wieder sitze ich hier mit einem Gesprächspartner auf meinem Podcast-Sofa. Und heute freue ich mich sehr, hier Thomas Hamacher an meiner Seite sitzen zu haben. Thomas ist Zahnarzt aus Bonn und wir haben uns vor ein paar Jahren sehr zu schätzen gelernt und natürlich auch kennengelernt. Und Thomas ist einer der, für mich, ich kenne viele Zahnärzte, aber ist einer der wenigen, muss ich sagen, die sich so ein bisschen mehr mit tiefgründigen Dingen beschäftigt vielleicht. Erzählt aber bestimmt selber was dazu. Also, hallo Thomas, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für deine Einladung, lieber Achim. Freue mich heute sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt darauf, was es zu entdecken gibt.
Tja, dann wollen wir mal gucken, was wir da finden. Ja, wir haben uns wieder keinen strammen Fahrplan festgelegt, so wie so oft in meinem Gesprächs-Podcast-Folgen. Und wir sind beide jetzt gespannt, was rauskommt.
Genau.
Eine Sache ist, wo wir schon ein bisschen in dem Vorgespräch hatten, war, dass das ist ja tatsächlich das Ästhetische ein Portal ist zu diesem Urgefühl, das wir aus der Kindheit kennen. Und der Thomas kennt das auch und da bin ich schon mal ganz begeistert. Vielleicht ist das so ein Start, dass wir darüber mal reden, auf welche Art und Weise, ob du dich noch selber daran erinnern kannst und ob du vielleicht eine Idee hast, auf welche Art und Weise man das dieses Urgefühl verliert, das Urvertrauen.
Das Verlieren, ich glaube, da habe ich weniger Erinnerungen dran, als vielmehr daran, wie es war, als es so war. Als wir die Dinge noch nicht benannt haben, bezeichnet haben. Als wir durch die Gegend gegangen sind und häufig den Blick auf den Boden gerichtet hatten. Ich habe jetzt auch so Bilder vor Augen, wie das Kinder machen, wenn man die heute so im Park sieht oder am Rheinufer. Wir sind ja Boiler.
Ja, genau. Wir holen auf der Sonnenseite.
Auf der Sonnenseite, ganz genau. Und wie schön das ist, wenn man sich darin verliert. Dann sieht man auf dem Boden irgendeinen Käfer. Dieser Käfer ist interessant für 5 Minuten oder länger, von mir aus auch. Oder vielleicht ist es gefühlt eine Stunde, wie auch immer. Aber dass wir uns dann dieser Beobachtung, diesem Moment hingeben können, ich weiß gar nicht, wann das verloren gegangen ist oder ob das gleiche Phasen sind. Aber das waren eben Phasen oder vielmehr, das war eine Phase des Lebens damals, wo das sehr, sehr verbunden war mit sehr viel Leichtigkeit.
Ja, genau. Die Leichtigkeit, stimmt, die kommt auch noch ins Paket.
Ja, die, ins Rucksäckle.
Ins Rucksäckle, genau, ja.
Ich würde mir wieder Momente wünschen, wobei ich glaube, ich immer mehr darauf zugehe, die mir diese, man sagt ja immer diese Achtsamkeit, ne? Das ist, ich, für mich sind so schönere Begriffe im Prinzip die Präsenz oder die Gegenwärtigkeit, so wie Eckhart Tolle das ja auch sagt, ne? Der spricht ja von der Gegenwärtigkeit. Ja. Aber dieses Achtsamkeit und Achtsamkeitstraining, was es da alles gibt, das ist mittlerweile leider auch wieder so ein Begriff, der so ein bisschen abgegriffen ist. Begriff, der abgegriffen ist. Der abgegriffene Begriff. Also müssen wir irgendwas. Also das ist für mich ein bisschen plastischer. Da kann ich besser mit umgehen. Dass ich sage, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin jetzt in den 3 Sekunden, die mich umgeben. Mein Raum, der sich im Hier befindet, da sage ich immer, ich stelle mir dann immer so eine Glas- und eine Käseglocke vor, die 5 Meter um mich herum ist. Da sage ich, alles, was darüber hinaus ist, oder wenn ich in Räumen bin, dann ist es durch die Decke begrenzt und durch den Boden sowieso immer. Das ist also die 3 Sekunden und diese Käseglocke, das ist mein Hier und Jetzt. Wenn ich mir das plastisch vorstelle, ist das wunderbar. Und wenn ich dann meinen Blick noch weiten will, versuche ich sehr häufig, mich auf auf die Geräusche zu konzentrieren. Wahrzunehmen, nicht nur, was liegt vor mir. Ja, so wie das, der Blick ist da ja relativ begrenzt, ja, da haben wir nur einen relativ engen Winkel und die Ohren können ja viel mehr, die können ja sogar die Antennen auf oder den Radar, was passiert über uns, hinter uns, und dann geht der Blick auf, wir defokussieren und dann kommt so wieder ein bisschen diese Gegenwärtigkeit und diese Leichtigkeit.
Ja, das heißt super gut an. Jetzt bist du zum ersten Mal mit einem Dave darüber rede, der sagt, der man das Wort Meditation weggelassen hat. Weil die meisten sagen, ja, da musst du meditieren und dann musst du Achtsamkeitsübungen machen. Ne? Und das ist immer wieder so in dem Trend so drin, den man überall liest. Und das ist ein neuer Aspekt, den ich gerade mit Erstaunen zur Kenntnis nehme, dass man sich eigentlich komplett auf allen Sinnen hingibt. Wie das wie so eine Glocke. Wie du das sagst, ganz bewusst hören, ganz bewusst sehen. Und ist das denn auch ganz bewusst, dass man dann merkt, wenn man denkt, dass man die Gedanken einen da rauskicken wollen?
Das finde ich ja auch ganz interessant. Ja, ich meine, was ist Meditation denn dann? Ich bin jetzt natürlich kein Meister der Meditation, aber ist Meditieren sich konzentrieren auf etwas oder ist das Meditieren vielleicht, was mehr in eine andere Richtung geht, eben die Sinne zu öffnen und gleichzeitig darüber bewusst zu werden, was ist jetzt gerade wichtig und wesentlich. Ich meine, unser Gehirn ist ja im Prinzip relativ bedauernswert, weil es braucht die Kanäle. Es braucht die Kanäle von außen. So, und Meditation, was mache ich in der Meditation? Also wenn wir atmen, fällt mir jetzt auch wieder gerade Eckhart Tolle ein, im Hier und Jetzt zu sein, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, Atemmeditation, da hast du gar keine andere Chance. Konzentrierst du dich auf deinen Atem, kannst du nur im Hier und Jetzt sein.
Das stimmt.
Ja. Sehr interessant.
Du kannst nicht aus der Vergangenheit atmen oder für die Zukunft atmen. Mhm. Das Atmen ist eigentlich nur in dem Moment und das entsteht immer wieder neu. Und da ist man in dieser Einheit drin auch. Ne? Ich denke auch, dass das Atmen, sich auf das Atmen konzentrieren, die einfachste Meditation ist, weil die ist im Grundprogramm mit drin. Das ist die Grundausstattung, braucht man keine Extras für.
Ja. Verschiedene Strategien, denke ich, kann jeder für sich zurechtlegen, um da vielleicht auch wieder ein bisschen in diese Leichtigkeit hinein, in dieses Urvertrauen zurückzukommen. Mein Beruf bringt ja, es ist ja im Grunde genommen ein Termingeschäft, in Anführungszeichen. Das heißt, ich habe so und so viel Zeit pro Patient und dann ist der Nächste da und es ist manchmal schwierig zu vereinbaren, wenn man besonders sorgfältig sein will, gleichzeitig auch immer ganz pünktlich zu sein. Das gelingt nicht immer hundertprozentig. Aber dann quasi hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist gerade besonders stressig und mich nicht zum Werkzeug machen zu lassen, sondern im Grunde genommen, also ich gehe dann, das ist meine Strategie, ich gehe dann hin ganz bewusst und tue alles langsamer. Man kann sich ja Tiere vorstellen, was weiß ich, dann ich bin eine Schildkröte oder wenn man es noch langsamer haben will, ich bin jetzt gerade mal eine Schnecke. Ich rede dann langsamer, ich gehe bewusst langsamer und meine Bewegungen werden zum Teil richtig wie in Zeitlupe. Und in dem Moment, wenn das passiert, also wenn ich da versuche, mich wieder in die Gegenwärtigkeit reinzubringen, dann gelingt mir das auch ganz gut. Ja, aus dem, oder wenn dann quasi meine Assistenz, was weiß ich, auf die Uhr klopft oder so, ne? Ja. Ist ja nicht hilfreich. Ja, ist nicht hilfreich, wenn man dann quasi kopflos wird.
Ja, also, aber das Paradoxum ist ja, dass ich auch von mir selber kenne, ist, dass du, obwohl du langsamer wirst, aber dadurch, dass du konzentrierter bist, sparst du die Zeit.
Ja, verrückt.
Na, also das Gegenteil. Also wenn du sagst, oh, ich habe jetzt 20 Minuten, da muss ich das und das und zack, zack, zack. Und genau das ist genau das, was einen rausbringt. Genau. Weil weder das Resultat ist gut, noch ist man entspannt. Im Endeffekt braucht man mehr Zeit.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man vielleicht machen muss. Wenn wir das nicht so auf unserem Schirm haben, wenn wir das noch nicht erfahren haben, wir haben ja so eine Art Körpererinnerung. Also der Kopf ist ja das eine, aber dass wir Dinge, auch hier wieder das Wort begreifen, wenn wir es mal begriffen haben, dass das tatsächlich so ist, dann wird es ja auch wieder einfacher. Ja, dann kommt das Vertrauen. Ja, die Hingabe ist ja erstmal der Initiator dafür, dass man sagt, okay, oder zuversichtlich zu sein, ich gebe mich da jetzt rein und probiere das einfach mal aus und lass mich jetzt nicht fremdsteuern. Das sind ja so Dinge, die dann aufkommen und sagen, nein, ich bin jetzt gerade wie der Herr meiner Zeit und dann kommt die Effektivität. Ganz erstaunlich.
Das ist ja, und dafür braucht man aber Mut, weil
schön, dass du das sagst.
Es ist ja so, dieses Experiment aus diesem, wie Claudia hatte in dem Gespräch diese Wohlfühlzone erwähnt. Das ist ja Austreten aus der Wohlfühlzone und dass ich alles zeitig mache und schnell mache, gibt mir eine vermeintliche Sicherheit, dass ich das schaffe. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Und dafür muss man sich natürlich trauen zu sagen, ich gehe es mal gegen meine Gewohnheit und das, was ich gelernt habe, und gehe genau in die andere Richtung, dass ich es eben ganz konzentriert durchatme. Mir vorstelle, ich bin eine Schnecke. Aber das ist, glaube ich, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in vielen Bereichen mutiger werden müssen.
Auf jeden Fall. Also ich bin da absolut deiner Meinung. Und ist auch ganz witzig, dass du das gerade sagst mit dem Mut. Was heißt witzig? Eigentlich ist das nicht witzig, sondern die Dinge basieren ja schon auf den gleichen Säulen im Grunde genommen. Also wenn wir uns in verschiedenen Lehren bewegen also im Grunde genommen, für mich sind die Motivatoren, die Motoren für Veränderung, für Entwicklung. Veränderung mag für den einen oder anderen auch nicht so positiv besetzt sein. Dann finde ich Entwicklung. Entwicklung finde ich ein ganz wunderbares Wort. Und für mich ist das wirklich, das ist Hingabe, es ist vor allen Dingen Vertrauen und es ist Mut. Mut für den ersten Schritt, Hingabe, Leidenschaft, Zuversicht, Vertrauen. Das sind alles diese Punkte, die zusammengehören. Und dann, wenn ich Vertrauen setze in das Feld, sagen wir es mal so, man kann es bezeichnen, wie man will. Man kann von mir aus Gott, Allah, Buddha oder wie auch immer es benennen.
Das alles, was ist.
Das alles, was ist. Ich sage ganz gerne das Feld. Das, was uns umgibt und was uns auch mit beeinflusst irgendwo, dass wir uns dem hingeben und vertrauen darin, dass es wirklich gut wird. Ne? Dann glaube ich, dann können wir uns wenn wir die Gedankenschere von vornherein ansetzen, dann ist keine Entwicklung möglich. Und das auch bringt ja wieder persönliche Freiheit, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall auch. Ich glaube, es ist auch gerade für, als zwar der Berufsbild des Zahnarztes, ist natürlich diese Vorgehensweise für den Patienten auch ein großer Vorteil, gerade für so einen, für so einen Schisser wie mich. Es gibt ja die Möglichkeit, da bin ich davon überzeugt, habe es auch kennengelernt, der schmerzfreien Zahnbehandlung.
dann darf man natürlich nicht ungeduldig sein. Also nochmal Oberflächenanästhetikum, den Kruppstahl langsam. Das ist ja so. Es gibt ja Techniken, dass die Zahnbehandlung schmerzfrei sein kann.
Ja, genau.
Nur die Zeitnot in den modernen Zahnarztpraxen macht das eigentlich schmerzhaft.
Ja, auch da bin ich völlig deiner Meinung. Nur, was ist das für eine Zeitnot, wenn ich mir nicht die 15 bis 20 Sekunden Zeit nehme? Also das eine, diese Punktion, wo du gerade sagtest, den Kruppstahl in das zarte Gewebe gleiten zu lassen, das ist ja das eine. Das kann man ja wirklich relativ einfach durch eine Oberflächenbetäubung. Natürlich muss man das auch einwirken lassen. Ja, man hat dann so ein Gel auf so einem Minischwämmchen, bringt das auf das Zahnfleisch auf. Klar. Muss man wieder 15 bis 30 Sekunden einwirken lassen. Dann, wenn man quasi die Nadel, also wenn man punktiert hat, sagen wir ja dazu, und dann die Spritze leeren. Mhm. Also der Stempeldruck ist der zweite Schmerz, der entstehen würde, wenn man da nicht mit einer entsprechenden Empathie rangeht. Und wenn ich das langsam mache, dann wird er auch schon so ein bisschen vorbetäubt. Ne? Das ist so ein Feeling. Und diese 15 Sekunden, was macht denn das aus? Und der Patient ist danach, der hat keine Schmerzen während der Behandlung. Und man kann natürlich auch immer nachbetäuben. Aber wovor haben die meisten Patienten Angst? Vor der Spritze.
Ja, ich auch.
So, und wenn du nachher gesagt bekommst, so von wegen, haben sie die Spritze schon gesetzt, weil der Patient, dem noch nicht bewusst geworden ist, dass da schon ein Taubheitsgefühl entstanden ist, zum Beispiel im Oberkiefer, ja, dann ist doch alles richtig gelaufen. Das ist doch wunderbar. Und sich immer in den Patienten hineinzuversetzen, also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich will ja hier keine Eigenwerbung für mich machen. Das ist einfach nur, ich finde es wunderschön, dankbare Patienten nachher zu haben. Wie viele Angstpatienten hatte ich, die zwar immer teilweise noch feuchte Hände haben, aber die den Mut jetzt aufbringen können.
Ja,
ja?
Aber das ist auch, aber auch Informationsmangel. Deswegen bringe ich das jetzt. Ich mache jetzt keine Zahnarztwerbung hier.
Nein.
Es geht um Ästhetik, es geht um Empathie. Und ich weiß, dass gerade in deinem Beruf, ich habe ja mit Hunderten von Zahnärzten bei Behandlungen war ich dabei live. Und ich weiß, dass es so einfach ist, schmerzfrei zu behandeln. Mhm. Aber die wenigsten machen es. Die meisten Zahnärzte machen das nicht. Die wollen das Ding schnell betäuben und fertig und weiter. Und das hat mich ja sehr beeindruckt auch, ich wusste es ja selber nicht als Fachmann. Ne? Man muss sich für alles mal interessieren. Und dass das ja nur einfach eine Frage der Empathie des Behandlers ist.
Ja, was ist denn Empathie? Also Empathie ist ja im Grunde genommen, Empathie ist das Einfühlen. Empathie wird ja häufig verwechselt mit Mitgefühl. Mitgefühl, mit Leid. Nee,
das ist ein ganz anderer Weg.
Das ist im Grunde genommen, das ist Sympathie.
Ja.
Ja, wir sagen immer, der ist aber sympathisch. Nein, die Sympathie ist bei einem selbst. Mir ist der andere sympathisch, der ist nicht sympathisch. So, und Empathie bedeutet, sich einzufühlen, nichts anderes als mal sich in die Schuhe des anderen zu stellen. Mhm. Ja, und da mal mitzuschwingen. Und währenddessen man eben, wo wir das Beispiel Spritze hatten, wenn ich die Spritze setze und mir vorstelle, wie wäre es, wenn ich da jetzt läge und jemand anders würde die Spritze führen? Wie hätte ich das gerne?
Ja.
So einfach ist das.
Ja.
Es ist halt letzten Endes die Frage, was ist mein Motor dahin? Ja, das, bei mir ist es ganz klar, man kann es auch anders bezeichnen. Was ist mein Bedürfnis, was dahinter steckt? Warum mache ich das? Das ist Verbindung. Verbindung ist eins meiner vorrangigsten und stärksten Bedürfnisse. Ja, das heißt also nicht Harmonie. Ja. Ich bin jetzt nicht harmoniesüchtig, aber ich möchte, dass es mir, dass es dir gut geht.
Dieses Einfühlen sozusagen.
Dieses Einfühlen, ganz genau. Und das ist was, finde ich, das ist was ganz Besonderes.
Das ist ja, hat der Dalai Lama ja in seinem, nicht in dem letzten Buch, sondern in dem vorherigen Buch, hat er ja gesagt, dass Empathie und Ethik wichtiger sind als jede Religion. Und ich denke mal, dass es auch ein Thema ist, wo wir auch kulturhistorisch ein bisschen versagt haben, weil Indianer Krischenet, weißt du, und da muss er immer durch. Ja. Und das ist ja, das Leben ist kein Ponyhofen, also Müll, den wir eingepackt bekommen haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass manche, dann hört man auch mit den Zahnärzten auf, aber ich weiß, dass manche Zahnärzte das sogar an der Uni lernen, dass du musst schnell mit dem Ding da rein, damit du arbeiten, mit Spuren kannst.
Ja, Schnelligkeit ist Gnädigkeit und sowas. Ne? Da kann ich ja nur bestätigen letzten Endes. Nur was ist das? Das sind ja letzten Endes Glaubenssätze. Ja, und mit Glaubenssätzen zu tun, die können hinderlich sein und die können aber auch hilfreich sein. Alles überhaupt nicht schlimm. Also ich finde ja sowieso, dass man darauf keine Bewertung legen sollte und die ist ja sowieso bei jedem unterschiedlich. Ich denke, nur wenn wir die Dinge, die wir so gelernt haben, ob es hilfreich ist oder eben hinderlich ist, dass wir die nicht hinterfragen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das hat auch wieder mit Entwicklung zu tun. Mein Gott, ich habe wirklich 15, 20 Jahre gebraucht, um dieses Elfenbeinturmwissen aus den Universitäten oder aus meiner Alma Mater mal in Frage zu ziehen, in Frage zu stellen. Ist das denn wirklich so? Dann ist damals, jetzt haben wir auch wieder so ein praktisches Beispiel, Spritze, Anästhesieversager. Was ist denn Anästhesieversager? Da haben wir gelernt, ja, wenn einer zu viel Alkohol trinkt oder wie auch immer, dann kann es dazu kommen, dass im Unterkiefer eine Spritze nicht wirkt. Sorry, ich kenne das nicht. Ich habe mir nur irgendwann mal gedacht, so wie wir das damals beigebracht bekommen haben, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Mhm. So in den Vereinigten Staaten werden Spritzen ganz anders gesetzt. Ja, also ich habe da eine andere Methode, die wirklich hilfreich ist und das meine ich mit dem mal über den Tellerrand gucken. Das, was uns aufoktroyiert wurde, wirklich mal zu hinterfragen. Es kann sich ja bestätigen. Wir können ja nachher sagen, ja, prima, funktioniert.
Ja.
Oder mal zu sagen, mal das abzuprüfen und dann auch mal zu hinterfragen, erfüllt das meine Bedürfnisse oder erfülle ich hier die Bedürfnisse von meinem Vater, der mir den Auftrag erteilt hat, du musst das so und so machen, sei pünktlich, Viertelstunde vor der Zeit, bla 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 bla. Dann glaube ich, dann finden wir auch den Weg zu uns selbst.
Ja, das ist, du meinst diese systembedingten Hürden.
Diese systembedingten Hürden, ja.
Ja,
ja, das ist...
Das hat mal wieder auch mit Mut zu tun, weil das kommt man ja auch in Konflikt mit anderen Kollegen, mit den Team, die uns schon lange kennen und die das immer so gemacht haben. Und da hast du natürlich auch dann deinen inneren Schweinehund, der dann sagt, oh, komm, mach doch wieder so.
Wenn ich in Kontakt mit mir bin und weiß, warum ich Dinge tue oder wozu, ne? Also welchem höheren Zweck, oder diese höhere Zweck kann ja auch wirklich nur dem sein, wo ich sage, jetzt sind wir wieder bei den Bedürfnissen.
Ja.
Dann kann mir die Meinung des anderen also nicht egal sein. Natürlich ist mir das nicht egal, was andere denken. Nur es ist mir relativ egal, was sie über mich denken, wenn ich weiß, was ich will. Ohne dabei, oder sagen wir mal, immer dabei im Kopf zu haben, das, was ich tue, hat Konsequenzen und diese Konsequenzen sollten im Idealfall gut für alle Beteiligten sein.
Ja.
Also natürlich jetzt nur für mich selbst zu sagen, so ich erfülle nur meine Wünsche. Also wir sind soziale Menschen und jeder, also ich brauche den Kontakt. Verbindung hatte ich ja eben gesagt. Ohne das möchte ich nicht sein und von daher sorge ich für mich selbst, ganz wichtig, und auch die Fürsorge für andere. Finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja. Jo, das ist auch schon ganz schön viel, haben wir schon ganz schön viel Dinge besprochen, die wir, glaube ich, kämen wir nie drauf gekommen, wenn wir uns einen Plan gemacht hätten.
Definitiv, ja, sehe ich auch so.
Ja, also schon 22 Minuten haben wir schon.
Mhm.
Da machen wir eine kleine Abschlussrunde. Was mich noch interessieren würde, gerade wo du jetzt mal hier sitzt, ein Zahnarzt, der ein empathischer Zahnarzt ist. Und ich habe in meinen Vorträgen über das Ästhetische, also ich habe hunderte von Patienten erlebt, wie sie psychisch heilen, dadurch, dass wir sie wieder auf der ästhetischen Ebene mit den Zähnen wieder dahin bringen, wo sie eigentlich hingehören von der Natur aus. Würdest du sagen, dass so den Begriff Heilprothetik, dass das, wenn wir Menschen auf der ästhetischen Basis an ihren Zähnen sagen wir mal, wieder dahin bringen, wo sie mal hin sollten von der Natur aus. Würdest du sagen, dass damit auch die Seele heilt?
Was für ein geiler Begriff. Heilprothetik.
Ja.
Definitiv. Macht mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, dieses Wort zu hören. Und wenn man das wirklich so betreibt, ne, so wie du das mit Liebe an den Zähnen tust, die Ästhetik, das ist ja so eine Ästhetik, die eigentlich nicht auf der normalen Bewusstseinsebene stattfindet.
Ja.
Wenn sich einer die Augenbrauen macht oder Botox gespritzt bekommen hat oder whatever he likes, she likes, dann ist es so, ich meine, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Bei uns ist das ja so, wenn den Patienten nachher gesagt wird, also irgendwas hast du machen lassen, ich habe keine Ahnung was, dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja.
Also wir im Bereich der Zähne. Es darf ja nicht auffällig sein.
Genau.
Ne? Ja. Und das Bild der Ästhetik, da kannst du mir natürlich viel mehr erzählen als ich dir. Das ist ja nur dann, wenn es eben harmonisch erscheint und nicht, wenn es aufgesetzt wird.
Und das muss aus dem Herz. Das Herz, das Unterbewusstsein kriegt das über das Herz mit.
Ja, genau.
Was sich getan hat.
Deshalb wunderschöner Begriff Heilprothetik, weil es hat etwas eben mit unserer Seele zu tun und das andere ist eben auf der Sachebene. Und das schlägt so eine schöne Brücke zwischen beiden, finde ich.
Ja, für mich ist das so ein Paradigmenwechsel sozusagen.
Ja.
Weil wir haben genug, es wird ja immer konformer. Die Industrie versucht alles zu fräsen. Es wird immer nur digitalisiert, auch in der Zahnheilkunde. Ne?
Mm.
Und das ist eben das, wo es hinkt, weil der digitale Zahn, der kann das nicht berücksichtigen, das, was das Herz fühlt. Das ist eben so.
Genauso wie das, es gibt ja inzwischen digitale Komponisten. Also im Prinzip, was ist das Verrückte an der ganzen Geschichte? Da, wo eine Geige vielleicht mal einen halben Ton daneben gelegen hat im Orchester, ja, dass man vielleicht auch wieder bewusst überhaupt nicht wahrnimmt. Ja, aber wo der Unterschied ist, da hat der Ranga Yogeshwar in dem Buch Letzter Ausfall Zukunft oder Nächster Ausfall Zukunft, da hat er das, glaube ich, beschrieben, wo dann Menschen, die diesen puren oder puristischsten Klang eines Orchesters gehört haben, gesagt haben, das spricht mich nicht an.
Ja, das hat keine Seele. So.
Es hat keine Seele.
Das ist ja auch... Ja. Ja. Oder habe ich jetzt unterbrochen?
Im Grunde genommen war das ja gesagt.
Ja, ich muss aber immer an das wohltemperierte Klavier denken. Weil auch wenn ein Klavier gestimmt wird, dann wird es wohltemperiert gestimmt. Das heißt, es wird nicht exakt nach dem Stimmgerät, sondern es wird eine gewisse Schwebung da rein eingestimmt in das Klavier. Und das nennt man halt wohltemperiert. Und das ist auch etwas, was halt so im Digitalpiano kann man natürlich exakt digital den Ton auf 440 Hertz perfekt einschalten. Trotzdem gibt es mal selbst bei den Digitalpianos dieses Wohltemperierte schon wieder.
Ach ja, ja. Ja, siehst du, das ist...
Das ist das Lebendige dann dabei.
Hoffentlich bleibt es das. Es wird ja dann wiederum nicht lebendig, wenn dann wieder Computer hingehen und genau das wieder berechnen. Wer weiß, wie es dann, ob es dann immer noch aus der Konserve klingt. Aber die Seele, ich weiß nicht, die Seele kann man doch nicht.
Kann man nicht digitalisieren.
Ganz genau.
Ja, genau. Das war ein super Abschlusswort, glaube ich.
Ja.
Ja, Thomas, also beeindruckend, wie cool das Gespräch war.
Ja. Ja.
Was wir da alles aus uns, das Letzte aus uns herausgeholt haben.
Ja.
Also ich freue mich immer so, wenn das dann so ungeplant voller reicher, in wertvoller Information, das ja auch für mich auch so auch ist. Dann, ne?
Ja, der schöne Austausch. Ne?
Ja,
das ist das ja auch, auch die eigene Meinung nicht als absolut zu nehmen, sondern das, was der andere sagt, als Impuls aufzunehmen. Auch wieder das Hinterfragen so, ach ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Ja.
Das finde ich, dieser Austausch, verbal und auch natürlich auf anderen Ebenen, ist, glaube ich, ganz wichtig und immer wieder erfrischend.
Das ist wie so Futter, was man selber probiert und durch das Probieren kommt wieder was Neues daraus. Du tust deine eigene Erfahrung dazu, siehst das vielleicht ein bisschen anders oder erweiterst das da wirklich. Also ich muss nur sagen, dieser Podcast hier, diese drei Monaten mache, das ist auch gerade in den Gesprächen, das ist für mich das Allerschönste immer. Also, das ist, glaube ich, auch unglaublich wertvoll. Auch. auch für mich oder für, ich denke mal, auch für die Hörer. Und das sind so, ja, das sind so die Diamanten.
Ja, es ist sehr wertschätzend. Ja, und dadurch natürlich auch wertschöpfend.
Ja, jo, dann danke ich dir, Thomas.
Sehr
gerne. Wir müssen uns verabschieden bei unseren lieben Hörer und Hörerinnen. Ja, ja. Vergesse ich immer die Hörerinnen. Ne? Muss man natürlich darauf achten, dass man auch Hörerinnen
definitiv. Anspricht. Definitiv. Ne? Wir wollen ja niemanden vernachlässigen. Nee, ganz genau. Im Gegenteil.
Ja.
Im Kopf ist es immer, aber es rutscht halt nicht immer über die Zunge.
Nö, das ist auch nass. Der Hörer ist ja eigentlich auch geschlechtsneutral, glaube ich.
Im Grunde genommen.
Kann ja. Man sagen.
Kann man, ja, auch, ja, ne? Sehr verrückt.
Leute, ja. Ja.
Ich danke dir auch sehr. Hat mich sehr, sehr gefreut. Gerne immer wieder.
Und, ja, machen wir nochmal. Und dann vielen Dank und bye bye.
Bye bye.
Ja, so war das Gespräch mit Thomas. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch über Feedback freuen. Du kannst ja in Kontakt mit mir über meine Internetseite www.achenlutig.de treten. Oder vielleicht hast du ja auch mal Lust, dich mit mir hier auf meinem Podcast-Sofa zu treffen und mein Gesprächspartner zu sein. Melde dich einfach, würde mich sehr freuen. Das nächste Mal gibt es wieder eine Solo-Folge und es geht da um das Hässliche im Schönen, beziehungsweise das Schöne im Hässlichen. Eine ganz alte Weisheitslehre aus Japan, Wabi-Sabi. Also bis dann. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Gib 5 Sterne, Punkte, Points. Empfehle meinen Podcast weiter. Würde mich super, super freuen. Und bis bald. Dein Achim.
Benannt werden mit deinem Herz.